Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Die Kernkryptographie im Smartphone ist hochsicher, kann nicht gebrochen werden.
Selbst Leute, die denken, dass sie sich gut mit Deepfakes auskennen, also die denken, sie haben irgendwie Vorwissen, kriegen das nicht mehr hin. Es geht nicht.
Was sich wirklich so wie eine Pest entwickelt hat, ist die Ransomware.
Habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum ein Autoschlüssel mittlerweile so teuer ist? Und fragt ihr euch auch manchmal, wo das mit den Deepfakes durch die künstliche Intelligenz noch hinführen soll? All das bringt mich zu meinem heutigen Besuch im Exzellenzcluster CASA in Bochum. CASA steht für Cybersecurity in the Age of Large-Scale Adversaries. Die Forscherinnen und Forscher entwickeln hier Lösungen gegen mächtige Cyberangreifer. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Folge, die ich über dieses Cluster gemacht habe. Damals ging es um neue Verschlüsselungsverfahren und darum, wie wir User besser mit der IT-Sicherheit klarkommen können. Die Folge ging im April 2023 online. Ich verlinke sie gerne in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zu meinen heutigen Gästen. Da ist zum einen Christoph Paar, einer der Gründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Privatsphäre in Bochum und einer der drei Sprecher des CASA-Clusters. Ihn habe ich erstmal gefragt, welche Entwicklung denn die IT-Sicherheit in den letzten Jahrzehnten so gemacht hat.
Das ist ein super spannendes Thema, weil im Gegensatz zu vielen Wissenschaftsdisziplinen sind wir wirklich super neu. Das ist so in den späten 70er Jahren entstanden. Vorher gab es dieses Thema Cybersicherheit und Kryptographie ist ein Teil davon, gab es nicht als Wissenschaftsdisziplin. Punkt. Das lag daran, dass die Regierungen der Welt, insbesondere auch die Nachrichtendienste, haben gesagt, dass Cybersicherheit so wichtig ist, wir wollen gar nicht, dass das diskutiert wird, und hat das in manchen Ländern, also besonders in den USA, bewusst unterbunden. Das heißt also, es ist ein neues Gebiet, es ist stetig und in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren sprunghaft gewachsen, dieses Cybersicherheit. Das heißt, da gibt es irrsinnig viele neue Themen, Unterthemchen auch, genau. Also ein groß dynamisches Feld, was natürlich als Wissenschaftler super spannend macht.
Und Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Hardware-Sicherheit, also die eingebettete Sicherheit. Wo begegnet uns die denn zum Beispiel im Alltag?
Wenn wir jetzt mit Bild wären, mit Video, würde ich jetzt meine Hosentaschen leeren und würde da zum Beispiel meinen Autoschlüssel rausziehen. Die sind ja schon längst nicht mehr nur mechanisch, die machen nichts anderes als Kryptographie. Und zwar direkt zweimal, einmal zum Türöffnen, da ist so Kryptographie A. Und dann aber auch nochmal die sogenannte Wegversperre, wenn ich es in Zündschloss tue, den Schlüssel, das ist dann nochmal Kryptographie B, also nochmal ein getrenntes System. Ich würde auch aus meiner Hosentasche ziehen meine Geldkarte, ne? Früher Geldkarte, dann EC-Karte. Ich würde meine Kreditkarte raustun, da sind ja auch diese kleinen goldenen Chips drauf. Die haben auch genau eine Funktion, nämlich Sicherheit. Es geht ja nur darum, das Geld abheben und Bezahlvorgänge sicher zu machen. Das war jetzt Beispiel Nummer zwei. Ich würde auch aus meiner Tasche ziehen meinen Personalausweis. Die haben ja auch alle einen Chip drauf. Die haben kleine Sicherheitschips und die sind alle in Hardware gegossen. Und damit beschäftige ich mich. Wissenschaftlich super spannend, weil man ganz wenig Platz hat, man hat ganz wenig Energie.
Bleiben wir mal beim Autoschlüssel. Was steckt denn da drin und wie funktioniert der?
Also es gab die ganz erste Generation von elektronischen Autoschlüsseln, ich sag mal so späte 80er Jahre. Und die erste Generation, die hat das so gemacht, wie man das denkt, machen würde. Man schickt da so ein Passwort, so einen geheimen Code, geheim wie dein Gänsefüßchen, an die Autotür. Die Autotür geht auf. Erstmal schien das sicherer zu sein, also mechanische Schlüssel. Ja, und dann haben die Autodiebe gemerkt, oh, das ist aber gut, da geht ja ein Funksignal rüber. Die kann man oft auf ein paar hundert Meter abfangen. Das heißt, die standen dann an den Parkplätzen irgendwie 100 Meter entweg, out of sight, haben die Signale mitgeschnitten, die auch zum Teil zum Türschließen verwandt wurden, haben gesagt, vielen Dank, jetzt ist es viel einfacher geworden, Autos zu knacken.
An diesem Punkt hat man also gemerkt, dass es raffiniertere Protokolle braucht, um Autos zu verschließen. Und da kam die Kryptographie ins Spiel.
Ich will nicht ins Detail gehen, aber es läuft ungefähr darauf hinaus, dass man jedes Mal, wenn man das Auto aufmachen will, einen verschlüsselten Code senden will. Der wird irgendwie berechnet und damit das sicher ist, muss da Kryptographie, also ganz normale Verschlüsselungsverfahren, die wir auch nehmen zum E-Mail-Verschlüsseln oder zum PDF-Verschlüsseln oder auf WhatsApp und Signal, da läuft ja alles verschlüsselt ab. Im Wesentlichen die gleichen kryptografischen Algorithmen, Verfahren laufen in diesen Autoschlüsseln mit sogenannten Rolling Codes. Das heißt, das läuft immer verschlüsselt ab. Da wird jedes Mal eine neue verschlüsselte Zahl gesendet.
Und wie sicher ist die Kryptographie mittlerweile? Also Sie haben ja vorhin schon die Autoknacker angesprochen. Ist es nach wie vor so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen Erstellern und Knackern?
Ja, super Frage von Ihnen. Kurze Antwort ist ja. Lange Antwort ist, so ein Sicherheitssystem ist ja nicht nur Krypto. Also die moderne Kryptographie, die wird nicht mehr gebrochen. Die wird also erstmal nicht von Hackern gebrochen. Die wird aber auch nicht von großen Nachrichtendiensten USA, China, Russland, Deutschland gebrochen. Also die Kernkryptographie ist unbrechbar. Aber das Leben ist komplex und es ist eben nicht nur die Kernkryptographie. Selbst im Auto findet ein relativ einfaches sogenanntes Protokoll statt. Das heißt, dann irgendwann fängt an, der Schlüssel mit der Autotür zu reden. Ne? Und da gibt es, da könnten wir jetzt noch mal 10 Podcasts drüber machen, einen ganzen Sack von Angriffen, die basieren zum Beispiel drauf, dass die sich in diese Kommunikation einklinken.
Das heißt, obwohl die Kernkryptographie sicher ist, gibt es dann Angriffe auf anderen Ebenen von so einem Sicherheitssystem.
Das gleiche natürlich im Smartphone. Ne? Die Kernkryptographie im Smartphone ist hochsicher, kann nicht gebrochen werden. Die werden sehr mit hohen Sicherheitsmargen, also hohen konservativen Sicherheitsabständen ausgelegt, dass da auch in 20 Jahren noch kein Angriff möglich ist. Ja, aber wenn wir beide uns gleich eine WhatsApp schicken würden, wie ihr Smartphone mit meinem Smartphone redet und da ist ganz viel Protokoll und Kommunikation und nochmal andere Algorithmen da. Und da gibt es immer wieder neue Angriffe einfach, weil das Gesamtsystem dann eben leider nicht nur diese hochsichere Kernkryptographie ist, sondern eben ein sehr komplexes Gebilde.
Sie haben ja zu Hardware-Trojanern geforscht. Was verbirgt sich denn dahinter? Was ist das?
Das sind eigentlich künstliche Schwachstellen, die bewusst eingebaut werden. Ne? Die werden manchmal auch Backdoors genannt, wenn wir beide mit WhatsApp kommunizieren. Das ist eigentlich Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, das ist eine sehr starke Verschlüsselung, die kann auch erstmal nicht gebrochen werden. Mit Hardware-Trojanern wäre das möglich, ne? Wenn ich da in Ihrem oder in meinem Smartphone-Chip Änderungen vornehme, die Verschlüsselung irgendwie so auslegen, dass zum Beispiel der Kryptoschlüssel in irgendeiner Form mitgeschickt wird bei der Kommunikation, aber in so einer Art, dass jetzt nur die Leute, die diesen Hardware-Chip gebaut haben, ne, jetzt in meinem iPhone oder in einem Android-Phone, das ausnutzen können.
Also kurz mal an den Ursprung des Wortes gedacht. Das trojanische Pferd war ja in der griechischen Mythologie eine riesige Holzkonstruktion, mit der sich griechische Soldaten unbemerkt in die Stadt Troja eingeschleust haben. Die modernen Trojaner sind winzige Hardware-Teile, die beispielsweise in Smartphones verbaut werden können. Und mit winzig meine ich winzig. Wir sind hier im Nanometerbereich. Das ist also so klein, dass es nicht mehr detektiert werden kann. Und solche Teile können dann, wie vorhin gesagt, zum Beispiel den Schlüssel heimlich mit der Nachricht mitschicken, sodass die andere Seite ihn ohne Mühe knacken kann. Die eigentlich sehr sichere Verschlüsselung wird dadurch ausgehebelt.
Aber das ist schon so speziell, das kann nicht der kleine Cyberkriminelle um die Ecke machen, sondern das sind dann schon die großen Angreifer, oder?
Sehr guter Punkt, genau. Und unser Exzellenzcluster heißt ja, ne, CASA, Cybersicherheit im Zeitalter großskaliger Angreifer, ne? Und das ist genau, was würden so State Actors, was würden große Nachrichtendienste machen, um zum Beispiel bei der Fertigung von so Microchips, die werden zu irgendwas über 90% werden, die im Fernost gefertigt. Ne? Da gibt es große Diskussionen über diese 5G, die ja gerade am Kommen ist. Ne? Da kommen die meisten Geräte von Huawei. Das haben auch vielleicht jetzt manche Hörer schon mal mitgekriegt. Da gibt es große Diskussionen. Länder, die sagen, wir lassen keine Huawei-Hardware zu, weil die denen nicht vertrauen. Und ein Teilaspekt davon sind da Hardware-Trojaner in den Huawei-Hardware-Chips eingebaut. Ne? Ist also eine ganz spannende Sache und passt, muss man jetzt wirklich sagen, sehr gut zu dem Thema, mit dem wir uns jetzt ja mit über 30 Professoren in CASA beschäftigen.
Großbritannien und die USA haben das chinesische Unternehmen aus Angst vor Spionage oder Sabotage schon vom 5G-Ausbau des Handynetzes ausgeschlossen. Was also tun, um solche Trojaner zu verhindern? Ein Schlüsselbegriff ist hier das Trusted Manufacturing, also die vertrauensvolle Herstellung von Mikrochips.
Es ist jetzt gerade Anfang dieses Jahres angelaufen, der European Chips Act, also der Europäische Chip Act oder Regulatorien. Ich glaube, da werden 40 Milliarden Euro, also mehr als die meisten von uns so mit zu tun haben, ausgegeben. Und Eine große Sache ist da, dass eben die Chipfertigung nicht mehr zu 90% in Ostasien stattfindet, sondern in Europa. Und das wäre natürlich auch eine Gegenmaßnahme, einfach zu sagen, da habe ich die Sache viel besser im Griff, da kann ich viel besser verhindern, dass da Manipulationen stattfinden.
Wir haben schon gehört, hier geht es nicht mehr um kleine Autoknacker, sondern um großskalige Angriffe. Die Frage ist nur, was müssen wir denn vor allem sichern? Und wer sind die Angreifer, gegen die wir uns schützen müssen?
Es kommt sehr auf die Angreiferklassen an. Was sich wirklich so wie eine Pest entwickelt hat, ist die Ransomware.
Ransomware bezeichnet einen Angriff auf ein System, bei dem der Nutzer plötzlich keinen Zugang mehr zu seinen Computern und Daten hat. Es ist Erpressung. Zahlt er eine bestimmte Summe, wird alles wieder freigegeben. Zahlt er nicht, ist alles verloren. Die Daten sind also die Geiseln sozusagen. Es wurden auf diese Art schon ganze Krankenhäuser lahmgelegt, Universitäten, Firmen, Organisationen, sogar ganze Städte.
Das ist eine große Sache. Das sind also so Cyberattacken von Cybercriminals, also Kriminellen auf dem Internet, die gut vernetzt sind, hohe technische Expertise haben und damit Geld verdienen wollen. Und dann sind es ja die zweite Klasse, die sich ja jetzt seit dem Angriffskrieg in der Ukraine von Russland aus nochmal dramatisch verschärft hat. Das sind die State Actors, Nation State Actors, also Akteure, die von souveränen Staaten herstammen, ne, die Nachrichtendienste, die auch probieren, im großen Stil zu hacken. Die gehen natürlich auf staatliche Stellen. Ne, die wüssten sicher sehr gerne, was in deutschen Ministerien diskutiert wird. Aber das ist oft ja auch verknüpft mit kommerziellem Hacking. Das heißt, die hacken natürlich in Rüstungshersteller, aber auch, bin mir sicher, ne, die großen, weiß ich nicht, BioNTech oder so, da gibt's, die haben wahrscheinlich jeden Tag mit Dutzenden, Aberdutzenden Hackerangriffen zu tun, weil man gerne das interne Wissen, ne, die IP, wie man so neudeutsch sagt, Intellectual Property, also das geistige Eigentum da klauen würde. Und das sind, glaube ich, so zwei große Angreiferklassen, mit denen wir uns beschäftigen. Also einmal sehr gut organisierte Cyberkriminelle, insbesondere mit dem Angriffsfall Ransomware, also Erpressungssoftware. Und State Actors, also staatliche Angreifer, wo man den Schaden vielleicht erstmal gar nicht merkt, aber die uns gerne ausspionieren würden.
Bei all dem Wissen, das Sie haben, sind Sie da im Alltag immer auf der Suche nach Sicherheitslücken oder fällt Ihnen immer irgendwas auf?
Ja, man hat das schon. Adversarial Thinking heißt das. Ne? Das heißt also Angriffsdenke vielleicht. So in einer, genau. Adversarial, also Angriff oder Gegner, also das heißt also, man probiert generell sich Sachen anzugucken und sagt, wie würde ein Angreifer darüber reden? Ich bin selber Ingenieur, also ich bin eigentlich gelernter Handwerker, also ich bin Telefonbauer vom Hause her. Ne? Das heißt, ich mag immer auch mechanische Systeme und das irgendwann fängt man sich das auch an, Fahrradschloss. Ne? Man guckt, was ist ein Fahrradschloss, ne? Wie ist unser Gartentor, wie ist hinten die Fenster, die Gittertür für unseren Hintereingang im Garten gesichert, ne? Wie ist das Garagentor oder so? Das heißt, man macht sich schon Gedanken darüber und das ist auch ein Grund, warum Cybersicherheit so schwer ist. Es reicht nicht, irgendwas zu machen, wo du glaubst, das ist sicher, sondern wie würde ein Angreifer gucken? Und ganz oft machen die so Out-of-the-Box-Thinking.
Als Sie anfingen mit der IT-Sicherheit, gab es noch nicht so viel KI wie heute. Das heißt aber, das ist auch ein Bereich, der jetzt ganz, ganz wichtig wird bei Ihnen, oder?
Ja, genau. Da ist natürlich der Teufel los, sag ich mal. Das ist beidseitig. Also das ist zum Teil symbiotisch, sag ich mal. Ne? Das heißt, die KI hilft uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, mehr Cybersicherheit zu machen. Gleichzeitig kann natürlich genau das auch ausgenutzt werden. Ne? Das heißt also, Angreifer können sich jetzt auch, weiß ich nicht, neueste Firefox-Version angucken, da KI drüber laufen lassen und gucken, kann ich mit trainierter künstlicher Intelligenz schneller Schwachstellen finden? Ist ein Thema. Ne?
Und über dieses Thema möchte ich jetzt mit meinem zweiten Gast sprechen. Und zwar ist das Asja Fischer. Sie ist Professorin an der Ruhr-Universität Bochum im Bereich maschinelles Lernen. Was ist denn maschinelles Lernen und was ist vor allem der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und KI?
Das ist eine gute Frage, damit fange ich auch immer an in den Vorlesungen, weil wenn wir KI in den Medien hören oder so, dann ist meistens damit maschinelles Lernen gemeint. Eigentlich könnte man sagen, dass künstliche Intelligenz ein großes Gebiet ist und ein Teil davon ist das künstliche Lernen und das ist eigentlich das maschinelle Lernen. Also maschinelles Lernen ist ein Subgebiet von der künstlichen Intelligenz.
Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, die berühmte Bildbearbeitung, dass die KI gerade lernen muss, dass Menschen nicht 6 Finger haben, das ist maschinelles Lernen. Oder dass sie zum Beispiel lernt, unser Interview später schön abzutippen, zu transkribieren und zu lernen, wie Deutsch funktioniert und welche Wörter da so verwendet werden. Das wäre alles eher maschinelles Lernen.
Das ist alles maschinelles Lernen, genau. Beziehungsweise Aufgaben, die nachher mit maschinellen Lernalgorithmen erfüllt werden können halt. Auch alles andere, Spracherkennung, Objekterkennung, Bilderkennung, all diese Sachen, die man eigentlich im Alltag nutzt.
Wo liegen noch die größten Schwierigkeiten, um die KI weiterzuentwickeln?
Ich finde, wir sind momentan an einem Punkt, wo wir viel weiter sind, als ich erwartet hätte vor ein paar Jahren noch. Aber wir sind halt noch nicht bei einer generellen künstlichen Intelligenz oder so, die plant und Überlegungen hat und verschiedenste Arten von Problemen löst oder sowas. Davon sind wir noch entfernt, würde ich sagen.
Das heißt, die verschiedenen Algorithmen sind für verschiedene kleine Aufgaben entwickelt worden und die können sie ganz gut, aber es gibt nicht so die eine große eben KI, die über uns thront und alles kann.
Ja, ganz genau. Eine KI ist meistens ein Algorithmus, der eine bestimmte Aufgabe löst. Und das könnte zum Beispiel sein, bestimmte Objekte auf Bildern zu erkennen. Und dann braucht man aber halt genau solche Daten. Man lernt solche Algorithmen ja an Daten oder Modelle an Daten. Und würde dann genau diese Bilder mit diesen Objekten vorgeben und dem Algorithmus immer wieder sagen, was auf jedem Bild zu sehen ist sozusagen. Dann kann der Algorithmus genau diese Aufgabe lernen, jetzt Objekte auf Bildern zu erkennen. Aber dieser gleiche Algorithmus könnte jetzt nicht zum Beispiel zur Spracherkennung genutzt werden. Genau, jetzt die Sprachmodelle sind vielleicht jetzt ein bisschen weiter, weil die halt durch in Sprache so viel kodiert ist, dass sie natürlich dann viele mit Sprache beantwortbare Aufgaben auch lösen können halt. Aber sie können auch halt hauptsächlich Sprache.
Es birgt ja eigentlich auch Gefahren, weil es setzt die Hürden herunter, was man können muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben die Hürden auch zum Beispiel für Kriminelle runtersetzt, wo man dann sagen kann, ja, liebe KI, denk dir das bitte mal für mich aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, sowas wie Spam-Mails, die vielleicht bis jetzt öfter mit schlechtem Text sind, weil es eben automatisch übersetzt wurde oder sowas, ne? Sowas kann jetzt viel mehr in Masse überzeugend gemacht werden halt, ne? Auch über Desinformation, über soziale Netze, wenn man jetzt irgendwie in Cambridge Analytica in die Richtung denkt, ne? Oder so irgendwelche politische Richtungen zu beeinflussen. Sowas könnte man ja auch noch leichter machen, wenn man viel, viel Text generieren kann. Und mit den Bildern hat man ja auch das, dass man halt Fake News schnell verbreiten kann, ne? Mit generierten Bildern oder generierten Videos. Also hat viel Potenzial auch für Desinformation oder Kriminelle.
Und gerade die Deepfakes, also ich finde momentan die meisten, würde ich sagen, erkennt man noch als solche, wenn man genau hinguckt, aber auch die werden immer besser und die machen es dann immer schwieriger, dass man richtige von falschen Informationen unterscheiden kann. Wir können also immer leichter manipuliert werden, oder? Also wie könnte man das verhindern? Was könnte man dagegen tun?
Erstmal bei Videos geht es vielleicht noch. Bei Bildern können Menschen das erstaunlicherweise gar nicht mehr so gut. Also wir hatten eine große Studie in verschiedenen Sprachen und also oder verschiedenen Kulturen mit verschiedenen, also mit Bildern, Text und Audio. Und Menschen können hauptsächlich raten. Also wir sind nicht besser als raten. Man erkennt das eigentlich nicht mehr, was schon ein bisschen erschreckend ist. Was man tun kann, ist, dass man jetzt eigentlich wieder KI einsetzen kann, um die Bilder zu erkennen. Also Algorithmen sind wiederum besser, also oder maschinelle Lernmodelle, die Fakes zu erkennen, was wir als Menschen dann nicht mehr erkennen.
Ich hatte eine Studie gesehen, da waren so Gesichter abgebildet und ein Teil davon war eben künstlich generiert und ein Teil waren echte Fotos. Und ich habe dann selber halt sozusagen den Test gemacht und geguckt, dachte mir, ach, ich werde das schon erkennen und so. Und ich lag genau daneben, komplett daneben. Das waren, weil früher waren dann so generierte Bilder oft zu symmetrisch oder zu perfekt oder sowas. Und dann dachte man sich immer, ja, okay, immer wenn es aussieht wie eine Maske, dann ist es halt falsch. Und da waren dann eben Leute, die hatten Falten, die hatten auch mal ein Muttermal oder irgendwie sowas, halt so diese typischen Dinge. Und dadurch habe ich sie immer alle für richtige Menschen gehalten und sie waren alle erfunden. Also ich lag völlig daneben.
Ich glaube, es liegt daran, dass früher die Algorithmen oft auf so Star-Datensätzen generiert wurden. Celebrities oder so ist ein Datensatz. Das sind dann natürlich die schönen und polierten Bilder halt. Gerne, genau, retuschiert, eher so ja, starmäßig aussehende Personen. Und dann werden natürlich auch solche generiert. Aber wenn man jetzt, also mittlerweile, ja, wurden ganz viele auf ganz normalen Menschen, wie sie so im Leben vorkommen, trainiert. Und dann generiert man auch eher solche Bilder. Selbst Leute, die denken, dass sie sich gut mit Deepfakes auskennen, also die denken, sie haben irgendwie Vorwissen, kriegen das nicht mehr hin. Das geht nicht.
Hier kommt jetzt die KI selber wieder ins Spiel, denn die kann das besser erkennen als wir. Ich schaue mir so ein Bild an und denke, hübsche Katze, die ist bestimmt echt. Ein Algorithmus ist aber darauf trainiert, Unterschiede zu analysieren. Da geht es dann um sehr kleine Sachen wie Schatten oder Spiegelungen oder auch nur die Konturen von Pixeln. Allein daran kann erkannt werden, ob das Bild echt ist oder künstlich generiert.
Das sind dann manchmal vielleicht nur kleine Sachen im Hintergrund oder so. Es ist halt auf so eine kleine Ebene, die wir nicht wahrnehmen. Man kann Bilder umwandeln in den Spektralbereich, dann ist das so ein Bild, da kann man nicht mehr drauf sehen, was darauf abgebildet war, aber dann sehen wir so ein Muster, so sage ich jetzt einfach mal so grob. Und dann kann man in diesen Muster Auffälligkeiten auch als Mensch erkennen schon, dass dann bestimmte Frequenzen fehlen oder sowas. Also, aber das sind Sachen, die sind nicht für menschliche Wahrnehmung gemacht. Das sind statistische Abweichungen in bestimmten Eigenschaften, die wir aber halt in unserer menschlichen Wahrnehmung nicht mehr wahrnehmen können. So.
Aber wenn wir jetzt wissen, die KI weiß das nicht oder die kann das erkennen, dann kann ja die nächste KI oder der nächste Algorithmus einfach so gut programmiert werden, dass er eben das möglichst realistisch macht, oder?
Ja, genau. Das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Da hat man auch keine Garantie. Ich meine, das Gute ist, die meisten Firmen, die haben ja nicht unbedingt was Böses im Kopf, sondern wollen einfach nur künstliche Daten super erschaffen oder so. Genau, deswegen sind die oft nicht daran interessiert unbedingt, dass man die nicht mehr erkennen kann mit so einem Detektor. Aber man könnte natürlich trotzdem, wenn man was Böses damit vorhat und Detektoren übergehen möchte, dann könnte man die spezifisch wieder so manipulieren, dass das dann auch der Detektor nicht mehr wahrnimmt. Das stimmt.
Man spricht bei solchen Werkzeugen wie ChatGPT oder DALI übrigens von generativen Modellen, weil sie Dinge generieren, also selber herstellen. Die Frage ist, wie können diese Modelle verhindern, dass mit ihren künstlich generierten Bildern und Videos Menschen manipuliert werden?
Man kann so eine Art Watermarking machen, also eine Art irgendwie Zeichen da drin hinterlassen, das auch wieder die Bilder nicht beeinflusst, also oder die Ausgaben nicht beeinflusst. Also die Menschen nicht wahrnehmen, aber wo man trotzdem, wenn man irgendwie will, erkennen kann, dass das generiert ist. Genau, solche Techniken können teilweise auch so verwendet werden, dass Leute, die nicht wollen, dass ihre Daten verwendet werden, ihre Daten speziell markieren, ihre Bilder oder so. Das ist so ein bisschen dann wieder das Urheberrecht, aber wenigstens man weiß, woher das kommt, auch wenn es nicht direkt von dem Künstler stammt.
Eines ist klar, ein einfacher Hacker kann an seinem Rechner keine derart mächtige Plattform wie ChatGPT nachbauen oder ein Werkzeug, das täuschend echte Bilder herstellt. Das heißt, wenn man es schaffen würde, dass allein schon mal die großen Marktführer ihre Bilder und Videos mit Wasserzeichen versehen würden, dann könnten wir Nutzerinnen und Nutzer schon viel schneller merken, was echt ist und was nicht. Für Asja Fischer ist klar, was sie noch erforschen möchte.
Wie können wir gut Deepfakes erkennen? Wie können wir gut solche Watermarks hinterlassen? Können wir irgendwie von Bildern erkennen, aus welchem Modell es stammt? Weil das könnte uns auch dann irgendwie helfen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Oder wenn man irgendein künstliches Bild entdeckt hat, wo kommt das eigentlich her? Sowas können wir das zuordnen. Genau, das sind in dem Bereich erstmal die Fragen.
Und was sind da die größten Schwierigkeiten, die sich Ihnen in den Weg stellen bei der Forschung?
Die ganze Theorie hängt beim ganzen Machine Learning oder Deep Learning weit hinterher, weil es so komplexe Modelle sind, die sich mathematisch nicht gut begreifen lassen. Also sie sind zwar, die einzelnen Komponenten sind mathematisch gesehen einfach, aber die sind so verschachtelt, dass man nicht mehr gut beschreiben kann, was da passiert mathematisch. Und dann wird es schwierig, dort genaue Erkenntnisse herzukriegen. Oder muss sich immer gute Sachen einfallen zu lassen, um bestimmte Ideen davon zu bekommen. Oft muss man irgendwelche Annäherungen machen. Das ist da theoretisch gar nicht so einfach.
Wäre es für Sie leichter, wenn Sie bei den großen generativen Modellen, also bei, was weiß ich, Midjourney oder sowas, unter die Haube gucken könnten, wenn Sie da einfach komplett den Zugang hätten zu diesem ganzen Algorithmus, der da dahinter steckt?
Bei vielen haben wir, glaube ich, schon eine gute Idee, was gerade bei den bildgebenden Verfahren auch gemacht wird. Aber es ist schon manchmal ein bisschen eine Herausforderung, vielleicht, wenn man an einer akademischen Welt arbeitet, dass wir mit unseren relativ wenig Rechenpower verglichen mit denen oder super wenig, wie man da mithalten kann. Ne? Das ist vielleicht schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber wenn man findet schon immer Bereiche, wo man auch noch seinen Beitrag leisten kann.
Ich bin sehr gespannt, wohin sich die Algorithmen noch entwickeln werden in den nächsten Jahren. Kleiner Disclaimer. Ich lasse zumindest die Interviews schon von einem Sprachalgorithmus abtippen. Das spart mir eine Menge Zeit, wenn es auch noch lange nicht perfekt ist. Ach, eine Frage hatte ich noch an Christoph Paar. Gibt's was Wichtiges, was wir vergessen haben, was unbedingt noch rein sollte in die Folge?
Ja, sichere Passwörter wählen und immer auf die Software-Updates des heimischen Rechners, des heimischen Smartphones achten.
So, dann habe ich euch diese Hausaufgabe jetzt auch mit auf den Weg gegeben. Das war's für heute bei Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Ich hoffe, ihr kommt nächstes Mal wieder mit mir mit in ein neues Cluster. Bis dahin wie immer, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.